Himmelklar ist hier, euer katholischer Podcast. Mit mir, Verena Tröster. Heute haben wir königlichen Besuch im Studio. Aber fangen wir mal vorne an. Alles begann vor 13 Jahren mit einem Stück Treibholz am Strand von Kroatien. Ein kleines Stückchen Holz, in dem Diakon und Holzbildhauer Ralf Knoblauch einen König erkannte.
Das ist mir vom Himmel heruntergefallen und hat gesagt, Ralf, das ist jetzt deins.
Der Rest ist Geschichte. Die Holzskulpturen sind heute super bekannt, verteilt auf der ganzen Welt. So, dass es auch mal Leute gibt, die sagen:
Boah, Ralf, jetzt machst du seit Jahren immer nur diese Könige.
Immer
dieselben Könige. Mach doch mal was anderes. Aber es wird bei mir nichts anderes geben, weil es ist letztlich so mein Lebensthema geworden. Deswegen, es gibt Könige oder es gibt nichts. Also es ist so klar für mich.
Und davon erzählen wir heute in dieser Folge. Der Diakon und Holzbildhauer Ralf Knoblauch ist bei uns in Himmelklar zu Gast. Ganz herzlich willkommen.
Hallo Frau Tröster.
Sie sind nach Köln mit dem Fahrrad gefahren, den Rhein hochgefahren vom Bonner Norden. Und Sie hatten was im Rucksack. Ich habe eben schon gesehen, hat so ein bisschen rausgeguckt. Sie haben uns was mitgebracht. Was genau haben Sie dabei?
Ja, genau. Ich habe bei diesem herrlichen Wetter gedacht, heute fährst du mal mit dem Fahrrad nach Köln. Das ist so schön am Rhein entlang. Und begleitet hat mich ein kleiner König, der jetzt hier auf dem Tisch steht.
Und der ist auch der Grund, weshalb wir uns hier treffen. Ist das einer von vielen, die bei Ihnen im Keller stehen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es ist einer von sehr, sehr vielen.
Wie viele wohnen bei Ihnen?
Ja, bei mir zu Hause wohnen vielleicht so um die 50. Aber auf der ganzen Welt wohnen über 1000.
Haben Sie eine Liste? Haben Sie da immer Überblick, wie viele das sind?
Ja, ich halte das sehr akribisch nach. Jeder König, jede Königin ist genau dokumentiert, auch fotografiert. Ein Erinnerungsfoto entsteht immer für mich. Und meine Frau führt im Grunde die genauen Dateien darüber und die weltweiten Standorte, die immer eingepflegt werden in eine Landkarte oder eine bei Google Maps, genau.
Die Königsbuchhalterin sozusagen.
Genau. Ich bin da technisch nicht so affin, aber ihr macht das auch Spaß und ihr macht das gerne für mich.
Schön, wenn sich Paare so ergänzen.
Ja, das finde ich auch.
Der König, den Sie mitgebracht haben, ist einer von vielen, so wie ich Sie auch kenne. Ich muss gestehen, ich sehe zum ersten Mal einen in live. Er steht auf einem Sockel, ungefähr, wie hoch ist er? 20, 30 Zentimeter hoch. Mir fällt direkt auf, er trägt seine Krone nicht auf dem Kopf, sondern hat sie in der Hand. Was ist das für ein König?
Genau, das ist so ein, so ein Charakteristikum meiner Könige überhaupt. Die irritieren halt, weil sie nicht unbedingt ihre Krone auf dem Haupt tragen. Wie er hält sie jetzt in der Hand. Manchmal liegt sie daneben. Viel zu groß, ist viel zu klein. Die Krone ist auch im Grunde viel zu groß für diesen kleinen Kopf. Die passt da gar nicht richtig drauf. Das ist so ein Irritationsmedium, sage ich mal, was meine Könige auszeichnet. Und ich möchte dem Betrachter, der Betrachterin im Grunde signalisieren, mach dir deine eigenen Gedanken dazu, wieso der sie vielleicht so oder anders hält.
Die Würde ist zu groß, um sie mit dem eigenen Kopf tragen zu können.
Ja, manchmal kann sie einem auch erdrücken und dann muss man sie vielleicht absetzen und mal in die Hand nehmen.
Er trägt ein weißes Shirt, weißes Gewand, schwarze Hose. Weiß angezogen sind sie alle?
Nicht alle. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen auf der Welt. Zum Beispiel Königinnen, die in Indien sind von mir, tragen ein goldenes Kleid oder Hemd, weil Weiß in Indien die Farbe der Trauer ist.
Und Weiß bei uns ist die Farbe des Taufkleides?
Genau, zumindest für die Christen und Christinnen bei uns im religiösen Kontext. Da sind sie ja auch viel unterwegs. Da ist es ja letztlich die Taufwürde, die nochmal in diesem weißen Taufgewand oder Kleid sichtbar zum Ausdruck gebracht wird. Nach der Salbung zur Königin, zur Priesterin wird dann das weiße Taufkleid übergezogen. Und es gibt eine zweite Ausnahme. Es gibt eine Königin, die ein knallrotes Kleid trägt. Die ist im Ruhrgebiet unterwegs. Ich habe vor langer Zeit mal ein großes Projekt gemacht mit Sexarbeiterinnen, mit Frauen, die auf der Straße arbeiten, auf dem Straßenstrich arbeiten. Wir haben ein Sozialprojekt gemacht. Und dann zum Thema Würde mit den Frauen dort unterwegs im Gespräch. Und die Identifikation für diese Frauen war damals ganz schwierig mit der Königin, die auch ein weißes Kleid erst anhatte. Und die haben gesagt, weiß, das passt irgendwie nicht zu uns, das hat mit Unschuld zu tun und wir fühlen uns da nicht wohl drin. unsere Königin muss ein knallrotes Kleid tragen. Und da habe ich auch nochmal eine Ausnahme gemacht. Mhm. Aber sonst, die restlichen sind alle weiß und man erkennt sie dadurch auch überall wieder auf der Welt, weil sie halt immer gleich gekleidet sind.
Diese Königinnen und Könige haben eine Botschaft. Wenn Sie das zusammenfassen müssten, was ist die Botschaft?
Ja, sie tragen das Thema der Würde in die Welt und sagen, jeder Mensch ist ein König, jeder Mensch ist ein königlicher Mensch und ihm ist die Würde geschenkt in der Ebenbildlichkeit Gottes. Das ist vielleicht für mich jetzt mal als Theologe ausgedrückt so kurz auf einen Punkt gebracht, was die Intention dieser Skulpturen seit Jahren ausmacht. Aber es geht aber auch noch einen ganzen Schritt darüber hinaus. Auch natürlich im gesellschaftlichen Kontext haben sie eine große Rolle, spielen eine große Rolle in den ganzen Fragen von Demokratie, in politischen Ausrichtungen. Sie stehen natürlich explizit für den Artikel 1 des Grundgesetzes, für die Unantastbarkeit der Würde jedes Menschen. Und diese, das wissen wir alle, wird oft in Frage gestellt, wird mit Füßen getreten. Ja, und da haben sie nochmal eine ganz andere Funktion, eine mahnende Funktion und mahnen in ihrer zurückgenommenen, stillen Art, passt auf, was ihr mit der Würde macht. Wo wird sie vielleicht angefragt? Wo wird sie verletzt? Und da sind sie auch nochmal große Botschafter.
Also ich muss sagen, für mich, wenn ich diesen König jetzt so sehe, kann ich ihn mal in die Hand nehmen.
Gerne, das ist unbedingt gewünscht.
Also für mich macht es wirklich, oben in dem Bild des Anfassens mal zu bleiben, dieses Gefühl von Würde greifbar. Mhm. Also das ist ja wirklich so, man guckt ihn an und er hat so ein leichtes Lächeln. Lächeln alle Könige?
Ja, dieses Schmunzeln, Lächeln ist so auch ein weiteres Charakteristikum. Manche gucken ein wenig nachdenklich, aber Traurige gibt es nicht. Und der Mundwinkel ist halt immer hochgezogen. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Aber das ist schon ein Zeichen meiner Könige, dieses Schmunzeln, Lächeln.
Also sie kommen so sehr angenehm daher. Man guckt sie gerne an. Sie entstehen alle in den frühen Morgenstunden, habe ich mal gelesen.
Genau, sie entstehen mit Beginn des Tages oder besser gesagt vielleicht an der Schwelle zwischen Nacht und Tag, also ganz, ganz früh morgens. Setze ich mich für eine Stunde dem Thema aus, so beginnt der Tag von montags bis Freitag, auch der heutige Tag, bevor ich mich aufs Rad gesetzt habe.
Das heißt, wie viel Uhr sitzen Sie da? Morgens um 5?
Ja, 5 Uhr geht's los. Oh, von 5 bis 6 und 6 Uhr wird alles stehen und liegen gelassen und mein Familienalltag beginnt mit Frühstück und das.
Das heißt, während der Rest der Familie noch schläft, Sie haben 3 Kinder, ein Kind wohnt noch zu Hause, Ihre Frau ist da.
Genau, meine Werkstatt, die auch meine Klausur ist, sage ich immer, mein kleiner Gebets- oder Meditationsraum im Keller, der ist so weit abgeschottet, sage ich mal, dass andere dadurch nicht gestört werden.
Es ist laut wahrscheinlich auch Holz zu bearbeiten, ne? Was ist das? Ich muss mal ganz blöd fragen, Schnitzen?
Nein, Schnitzen ist es nicht, es ist mehr ein Bildhauen. Mhm. Das heißt, es wird so klassisches Bildhauwerkzeug verwendet, ein Holzklüpfel mit Stechbeitel. Und es ist ein permanentes Klopfen und es ist so ein bisschen irritierend, auch weil es hört sich an wie so ein Specht, der dauernd da in seinem Baum rumpickt und schlägt.
Haben Sie direkte Nachbarn?
Nein, ich habe, Gott sei Dank, wir leben sehr privilegiert in einem wunderschönen Pfarrhaus in Bonn-Lessenich, habe keine direkten Nachbarn. Der Friedhof sind die nächsten Nachbarn.
Super. Und da sitzen Sie und das ist für Sie, haben Sie gerade schon gesagt, Klausur, also Meditation oder eine spirituelle Tätigkeit?
Ja, und das schon seit vielen Jahren. Ich arbeite ja im Bonner Norden als Diakon, fast ausschließlich in der diakonischen Pastoral. Tannenbusch, Medinghofen, Brüserberg, sehr prekäre Stadtteile in Bonn. Und da bin ich fast oft mehr sozialarbeiterisch unterwegs und stehe für eine bestimmte Sozialpastoral, die wir dort verortet haben, mit vielen großen Projekten.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
Ja, wir bemühen uns natürlich sehr nah bei den Menschen in ihrer schwierigen Lebenssituation zu sein und haben einen Mittagstisch vor vielen Jahren dort schon initiiert, wo man für kleines Geld eine warme Mahlzeit zweimal die Woche bekommen kann, eine Lebensmittelausgabe in Kooperation mit der Tafel. Und jetzt unser neuestes Projekt. Wir bringen Kirche auf die Straße. Wir haben einen Bus angeschafft, mit dem wir nach Ostern in den verschiedenen schwierigen Stadtteilen vor Ort bei den Menschen sein werden, um Beratung anzubieten, um einfach ein offenes Ohr zu haben, Gespräche zu ermöglichen, mit Migranten ins Gespräch zu kommen, das Inklusionsthema vorzutreiben. Das ist schon sehr, sehr gut, was da möglich ist.
Das heißt, die vorrangigen Themen sind Armut?
Armut, die ganze Drogenproblematik auf jeden Fall auch im großen Maße. Auch Gewalt in der Familie ist ein schweres, großes Thema. Ja, die ganzen Themen um die Flüchtlingsproblematik herum auch. Genau, dann ganz viel auch in interreligiösen Dialog, in Fragen. Viele Muslime, der Muslime-Anteil ist sehr hoch in den Stadtteilen, wo wir als Kirche unterwegs sind. Und viele dieser Menschen leben halt in sehr schwierigen Lebenslagen, sind sie. Und da ist ihre Würde oft auch sehr angefragt. Und so nehme ich in diese Morgenstunde letztlich all das mit rein, was mir dort auf der Straße begegnet oder in den Begegnungen, die mir oft ja auch ein ganzes Stück weit einfach vor die Füße fallen, die man nicht immer steuern kann. So ist das letztlich seit Jahren eine Wechselbeziehung aus diesem morgendlichen kreativen Tun und diesem pastoralen Gedanken, für die Menschen da zu sein und ihre Würde zu bestärken.
Also Sie schlagen das Erlebte ins Holz.
Ich schlage es ins Holz. Ich arbeite mich auch ein ganzes Stück weit an dem Holz ab, weil es ist ein sehr hartes Arbeiten, weil meine Königinnen und Könige sind fast ausschließlich aus alter Eiche, aus sehr hartem Holz. Es ist auch kein Schnitzen, was ich mache. Das ist ein Bildhauen, weil der klassische Holzschnitzer, wie man ihn vielleicht kennt aus Südtirol oder aus dem Allgäu, die Kruzifixe oder Krippenfiguren schnitzen, die nehmen alle in der Regel ganz weiches Holz, Lindenholz, Zirbenholz, all das, was bei uns im Mittelalter in den Kirchen an Kunst entstanden ist aus Holz, war immer Lindenholz. Für mich aber ein total langweiliges Holz.
Warum ist die Eiche spannender?
Die Eiche ist insofern sehr spannend, weil sie zum einen so hart ist, weil sie unheimlich schöne ätherische Dufte freigibt im Behauen, weil sie sich permanent verändert in der Struktur und vor allen Dingen, wenn ich sie nochmal mit Öl tränke, ändert sich nochmal ganz, ganz viel im Aussehen und Konturen kommen stärker heraus. Das ist ein ritualisierter Prozess in dieser Morgenstunde, weil jeder König, jede Königin wird natürlich auch gesalbt und das erfolgt bei mir mit dieser Tränkung im Leinöl.
Wenn Sie sagen, das ist Holz, das sich verändert, würden Sie sagen, Sie haben sich verändert in den letzten 13 Jahren, seitdem Sie das machen?
Ja, das würde ich schon sagen. Ich habe den Eindruck, ich bin sensibler geworden, auch für bestimmte Themenfelder. Sehe, dass diese Könige und Königin für mich letztlich eine Art der Verkündigung geworden sind. Sie sind Türöffner für ganz, ganz viele Themenfelder, auch im innerkirchlichen Kontext. Ich arbeite für die Kirche, ich bin jetzt 60 geworden und habe schon gemerkt, da durch diese Skulptur oder Skulpturen bin ich oft auf ganz anderen Ebenen mit Menschen ins Gespräch, wo wir sonst vielleicht viel zu verkopft dran gehen oder uns verhaspeln oder gar nicht weiter wissen. Dieses Haptische, das, was Sie auch gerade gemacht haben, den König in die Hand zu nehmen, ist ein ganz, ganz wichtiges Element bei meinem Tun. Man muss die Risse und Kanten und die Konturen und des Holzes spüren und in sich aufnehmen. Und diese Verletzlichkeit, letztlich, keiner ist perfekt, jeder hat seine Macken und seine Fehler, die soll man auch erspüren können. Das irritiert viele, aber wenn man es einmal überwunden hat, geht es dann auch gut.
Also ich muss sagen, bei mir funktioniert das. Ich fühle mich angefasst davon, von so einem König, den jetzt hier im Studio stehen zu haben. Gibt es auch Leute, wo Sie sagen, oh, da bemerke ich jetzt gerade, da komme ich nicht durch? Oder?
Ich muss dazu sagen, ich bekomme das ja gar nicht so oft mit. Meine Könige sind unterwegs und da bin ich in der Regel ja nicht mit vor Ort. Ich setze meine Könige auch selbst pastoral ein in seelsorglichen Gesprächen oder in Aktionen auf der Straße oder wie auch immer. Da habe ich diese Erfahrung noch nicht gemacht, aber ich könnte auch vorstellen, dass es für manche schwierig ist. dass es vielleicht auch irritiert, was soll das jetzt? Mit dem unter König sich was ganz anderes vorstellen oder andere Assoziationen im Kopf haben. Also das mag sicher auch der Fall sein, aber das, da kann ich auch gut mit leben. Es ist nicht unbedingt für jeden was,
klar. Oder gibt es auch Leute, denen das zu viel ist, die sagen, ach Ralf, jetzt geh mir weg, schon wieder du mit deinen Königen?
Ja, das würde ich schon sagen, das gibt es auch, weil jetzt manche sagen vielleicht, boah Ralf, jetzt machst du seit Jahren immer nur diese Könige.
Immer dieselben.
Immer dieselben Königen. Mach doch mal was anderes. Oder, aber es wird bei mir nichts anderes geben, weil es ist letztlich so mein Lebensthema geworden, weil ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema unseres Zusammenseins auch der nächsten Jahre sein wird. Wie gehen wir mit der Würde um? Wir merken diesen so starken Rechtsruck in der Gesellschaft, wo sie sich auch sehr deutlich dann positionieren. Das Thema der Gleichwürdigkeit innerkirchlich ist für mich ein ganz großes Thema, wo wir viel Nachholbedarf noch haben in den Fragen von Gleichgeschlechtlichkeit, Amt, Würde, wo sie auch sehr deutlich sind, wo sie auch nicht verschweigen, für was sie stehen.
Aber mit zugeklebten Mündern da ja. Sind. Ich erinnere mich gerade, Maria 2.0, da gab es ein Projekt.
Genau, wie Maria 2.0 aufkam, da wollten sie nochmal nach außen in ein Zeichen setzen. Und ich habe alle diejenigen, die einen König oder eine Königin beherbergen, aufgefordert, vielleicht durch so ein Foto nochmal nach außen in ein starkes Zeichen zu setzen. Und viele haben mitgemacht. Und dieses Zukleben des Mundes mit einem Pflaster hat ja auch einen großen Symbolkraft gehabt. Und ich habe viele Resonanzen damals darauf auch gehört.
Gibt es andersrum Themen, wo Sie sagen, da lasse ich mich jetzt mit meinen Königen nicht vor den Karren spannen? Oder wo Sie das Gefühl haben, nee, das passt nicht zu mir? Anders gefragt, hat man darauf überhaupt noch Einfluss, wenn diese Königinnen und Könige in der Welt unterwegs sind? Sie wissen ja nicht, wo sie überall genutzt werden.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe sicher nicht mehr ganz den Überblick. Aber ich glaube, dass diejenigen, also den Überblick habe ich insofern natürlich schon noch, dass ich weiß, wo Könige oder Königinnen hingehen. Das habe ich ja am Anfang erzählt, dass die Standorte, auch wenn jetzt Ausstellungsprojekte geplant sind oder andere Sachen laufen, da weiß ich schon, wer steht dahinter als Veranstalter. Ich kann nicht gut damit umgehen, wenn meine Könige und Königin in einem lieblichen Bild katechetisch vereinnahmt werden und sich so reduzieren lassen auf das Thema, ich bin ein König, ich bin ein Königskind, mir ist die Würde geschenkt und dann bin ich durch damit. Ich will damit sagen, meine Könige haben eine Botschaft, die weit darüber hinausgeht und sie möchten letztlich permanent diese Bubble, unter der wir uns befinden, durchbrechen. Und diesen Transformationsprozess des Themas, dieses christlichen Menschenbildes, Versuch in andere, völlig säkulare Kontexte zu tragen, da liegt für mich die Herausforderung drin. Und diese Themenfelder im Bereich von Kultur, Wirtschaft und Politik, die kommen zunehmend mehr. Und dann ist man oder da ist man sehr schnell auf ganz anderen Ebenen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wir halbwegs religiös noch sozialisierten Menschen, wir arbeiten uns katechetisch sehr schnell an diesem Bild ab und sind dann durch damit und gehen weiter. Und die Erfahrung mache ich manchmal, wenn meine Könige und Königinnen in Kirchen stehen. Dann kommt halt das typische katholische Bildungspublikum vorbei und haben sofort ihr Bild ganz klar, was der König, die Königin ihnen sagen möchte. Und damit haben sie auch nicht Unrecht, natürlich. Aber die Botschaft geht weiter. Die Botschaft ist ein Hineinbrechen in die Gesellschaft. Und da achte ich besonders drauf, durch die Vorgespräche, die ich schon führe mit den Menschen, die dann mit den Königen unterwegs sind. Ich will nicht sagen, das klopfe ich vorher ab, aber ich merke schon, ticken wir hier auf einer Ebene.
Kleiner Test.
Oder passt das nicht?
Ja, vielleicht. Ja, Sie haben ja auch Botschafterinnen und Botschafter, die mit Ihren Königen unterwegs sind. Ne? Das sind ja jetzt nicht mehr nur Sie alleine, das würden Sie auch gar nicht schaffen.
Nein, natürlich. Ich habe ja auch, ich bin hauptamtlicher Diakon im Bonner Norden und ich habe eine volle Stelle auszufüllen. Und das war letztlich so eine Grundsatzentscheidung, die ich irgendwann treffen musste. Lässt du deine Könige jetzt gehen oder wie geht das weiter? Und dieses Gehen lassen ist vielleicht ein Stück weit wie mit Kindern, die groß werden. Und dann hat man denen alles, was einem wichtig ist, so mit auf den Weg gegangen und dann muss ich auch loslassen und muss schauen, dass sie ihren Weg gehen und das liegt dann auch nicht mehr in meiner Hand. Und das war die einzige Möglichkeit, um dieses Thema weiterzutragen und für mich auch, ich sag mal, in einem guten, ausgeglichenen Leben damit klarzukommen. Also, weil sonst würde ich, glaube ich, an dem Thema, es würde so viel überlagern, es würde mich vielleicht auch zu sehr belasten, weil es ist schon so, dass sehr, sehr viel zurückkommt aus der Welt, aber ich kann das gut einordnen für mich und muss nicht auf alles reagieren. Mhm. Und dieses Freigeben war im Grunde wie so ein Befreiungsschlag, weil es hat letztlich auch gleichzeitig das Thema nochmal sehr in die Breite getragen. Weil wenn man immer aus seiner Sicht auf eine Sache schaut, wir sind ja so ritualisiert, wir wiederholen uns ja irgendwie so permanent und kommen immer die gleichen Gedankenmuster und so. Und letztlich hat mit den Königinnen und Königen jeder sein eigenes Thema und das setzt bei jedem andere Prozesse in Gang. Und das ist das Schöne, dass dann jeder anders kreativ damit umgeht und es ist wie so ein bunter Blumenstrauß.
Das heißt, da muss man als Künstler auch ein bisschen uneitel werden.
Ja, das denke ich schon.
Sehen Sie sich als Künstler?
Nicht wirklich. Ich tue mich mit dem Begriff sehr schwer. Ich sehe mich eher als Motivator, als Inspirator für ein Thema. Ich habe mich zwar intensiv mit Kunst beschäftigt. Ich habe in den 80er Jahren Theologie studiert. Ich habe viel über Beuys gearbeitet. Die soziale Plastik war mein großes Thema, wo ich auch viel hier in Köln studiert habe, wo Beuys auch gewirkt hat. Und dieses Thema versuche ich im Grunde auf eine andere Art und Weise auch in die Welt zu tragen und dieses Thema der Würde halt zu platzieren an möglichst viele Orte. Und da gibt es viele schöne Parallelen, aber dadurch, dass dieses Tun letztlich für mich im weitesten Sinne auch eine Art des Gebetes ist. Also es ist was sehr Meditatives, Spirituelles, auch sehr Kontemplatives. Leite ich darauf keinen künstlerischen Anspruch ab. Es ist auch keine, wie soll ich sagen, also ich habe keinen Kreativstress dabei in dieser Morgenstunde. Ich kenne viele Künstler, Künstlerinnen, mit denen ich befreundet bin, die permanent irgendwie auch so den Drang haben, sich weiterzuentwickeln oder was Neues zu schaffen und um dran zu bleiben, die auch teilweise ja von ihrer Kunst leben müssen, um weiterzukommen. Und all dieses habe ich ja nicht. Und deswegen, es gibt Könige oder es gibt nichts. Also es ist so klar für mich. Und wie gesagt, es ist was sehr Meditatives und es ist vielleicht vergleichbar mit dem Ikonenschreiber. Der Ikonenschreiber braucht seine Ikone auch nach ganz bestimmten Regeln und Schritten aufbauen. Und er schafft trotzdem am Ende eine individuelle Ikone. Und ich glaube, letztlich ist es bei mir so ähnlich angelegt. Die einzelnen Schritte arbeite ich permanent ab im Thema. Und das, was ich Ihnen persönlich mitgebe, der Gesichtsausdruck ist immer das Letzte. Und dadurch bekommen Sie Ihr Charakteristikum, Ihre persönliche Note. Neben all dem, was immer sehr gleich oder ähnlich ist, diese enger liegenden Armpartien, dieser gerade Stand.
Und wenn so ein König seine persönliche Note bekommt, haben Sie dann eine Idee, wo Sie ihn gerne in Zukunft sehen würden? Also zum Beispiel gab es da die große Eröffnung des Heiligen Jahres in Rom mit einer Ausstellung der Könige im Pilgerzentrum. Das ist ja jetzt schon eine große Nummer, ne? Also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das ganz spurlos an Ihnen vorbeigeht. Sie lächeln, die Augen strahlen. Da freut man sich ja natürlich drüber. Wäre ja auch blöd, wenn nicht. Also haben Sie manchmal, wenn Sie die Könige, wenn einer fertiggestellt ist, eine Idee für diese Figur?
Nein, das würde ich so nicht festlegen können. Es gibt, wie gesagt, eine Fülle an Königen, die immer bei mir ist. Und wenn es darum geht, dass ein König Lesse nicht verlässt oder für ein Projekt, wie jetzt nehmen wir mal Rom, in Rom sind 20 Königinnen und Könige, die habe ich jetzt persönlich festgelegt, wo ich gedacht habe, die können gut dahin reisen.
Wonach haben Sie das ausgewählt?
Ich habe sie ausgewählt, erstmal natürlich, dass es Könige und Königinnen möglichst paritätisch verteilt gibt. dass sie sehr unterschiedlich sind, dass die Kronenvarianten all dabei sind, dass auch Könige dabei sind, die in ihrer Körperlichkeit versehrt sind. Das ist auch nochmal ein großes Thema. Auch mit Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen sollen sich genauso in diesem Königsbild finden und wiederfinden, identifizieren können. Und ich habe darauf geachtet, dass sie nicht zu groß sind, weil sie mussten ja alle irgendwie nach Rom kommen. Und es gibt halt auch größere Könige, aber die meisten haben schon dieses Format, wie den wir jetzt hier in der Mitte haben. Genau, aber wenn Menschen kommen und sagen, ich würde gerne einen König oder eine Königin beherbergen, dann müssen sie immer selber die Entscheidung treffen. Welcher könnte mir zu mir passen? Welcher könnte gut da und da zu dem Projekt mit hingehen? Oder welchen könnte ich gut in meiner Arbeit als Supervisor, als Trauerredner, als, keine Ahnung, ne? Gebrauch. Wer spricht mich an? Es ist wichtig, dass derjenige, der einen König oder eine Königin beherbergt, dass er sich voll und ganz mit diesem König identifizieren kann. Und das kann ich nicht vorgeben, weil das ist bei jedem halt anders. Und insofern muss man dann gucken, wer reist mit mir, wer findet zu mir.
Das heißt, Menschen, die eine Ausstellung planen, kommen zu Ihnen nach Hause und schauen in die Vitrine?
Ja, bei den Ausstellungen, es ist ja, die Ausstellung ist das eine, da muss ich oft auch sehr pragmatisch handeln, weil es sehr viele Ausstellungen gibt und weil die kommen ja auch in der Regel wieder dann, ne, dann kann ich gut, wie jetzt für Rom so Sachen, lege ich in der Regel selber fest, aber wenn Menschen zu mir kommen, die sagen, wir würden jetzt, weil wir in der Religionspädagogik mit CAT unterwegs sind, wir brauchen für dieses CAT-Projekt oder für diese CAT-Pädagogik einen König oder eine Königin.
Was ist die CAT-Pädagogik?
Das ist eine religionspädagogische, religionspädagogische Methode, im Kinder- und im Kleinkinderbereich religiöse Themen mit Kindern kreativ zu gestalten. Ich hoffe, das sage ich jetzt richtig.
Das muss man mal gucken. Das schlagen wir nochmal nach.
Ja, also das wird schon so im Grunde stimmen, aber so die echten Religionspädagogen, die werden vielleicht sagen. So grob.
Grob. Ungefähr.
Die gucken dann schon selber. Das sind oft Menschen, die halt auch aus Berufen kommen, wo sie viel mit Menschen unterwegs sind, ne? Ob das Pädagogen sind, Theologen sind, Notfallseelsorger, Supervisoren oder Coacher etc. Und die gucken natürlich, mit welchen kann ich mir das gut vorstellen und kann ich die nächsten Jahre auch so mein Thema und meine Botschaft gut mit weitergeben. Das wäre dann schlecht, das einfach vorzugeben. Mhm. Es gibt auch in Deutschland mittlerweile verschiedene Pastoralteams oder Kirchengemeinden, die auch bei diesen großen Suchen jetzt, wie geht's auch weiter im gemeindlichen Kontext, diese großen pastoralen Räume, die jetzt zu gestalten sind. Da gibt's auch mehrere Teams, die mittlerweile auch dann sich einen König oder eine Königin holen, um mit dem Blick auf dieses Thema der Würde nochmal anders zu gucken, wie kriegen wir hier eine Gemeinde gut zusammengeführt, wie können wir hier als Kirche vor Ort unterwegs sein und die lassen sich dadurch nochmal anders inspirieren. Da sind jetzt solche Anfragen kommen jetzt öfters schon, merke ich.
Dass vielleicht viele auf Befindlichkeiten der Suche sind. So ein bisschen auch ja, zur Seite rücken, wenn man merkt, wir sind im selben Verein und wir wollen
genau,
das Gleiche.
Genau, und sie können dann vielleicht auch manchmal schlichten ganz gut, wenn wir merken, wir kommen jetzt hier nicht weiter oder wir verhaken uns und dann nochmal den Blick auf diese Skulptur zu richten. Hat vielleicht auch was.
Wie reagieren Kinder, wenn sie eben diese Pädagogik angesprochen haben, auf Königinnen und Könige? Weil die sie in Rom ausstellen jetzt zur Eröffnung des Heiligen Jahres, sind ja auch zum Beispiel in der deutschen Schule unterwegs. Also durch Schulen im Allgemeinen, da findet man auch viele Königinnen und Könige.
Ja, Schule oder sagen wir mal, der ganze schulische Kontext ist schon ein Riesenthema, wo viele Könige und Königinnen unterwegs sind. Ob jetzt Grundschule, ob Förderschule oder den ganzen Oberstufenbereich, Gesamt- oder Gymnasium. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Entwürfe, Konzepte, die geschrieben wurden, Methoden, wie man mit dem Thema der Würde hier unterwegs sein kann. Und das, was ich gespiegelt bekomme und reflektiert bekomme von vielen Menschen, ist die Erfahrung, dass es unheimlich gut bei Kindern und bei Schülern ankommt. Dass es oft auch wieder hier so ein Türöffner ist, gerade bei Kindern, auch im Kindergartenbereich, wenn die so einen König oder eine Königin in ihrer Gruppe dann, sagen wir mal, so über eine längere Zeit haben, dann bauen die dann eine ganz andere Beziehung zu auf und dann bekommt er einen ganz, ganz tollen Platz. Manchmal sehe ich Bilder, dann haben die einen eigenen Thron für den aufgebaut und jeden Morgen darf jeder zur Begrüßung den König einmal über den Kopf streichen und sehr anrührende Geschichten auch, was das Thema so leicht und so runterbricht. Und dann, wie gesagt, bis in Oberstufen hinein, wo man sich dann nochmal ganz anders so dem Thema dann auch theoretisch widmet und ja, wo viele kreative Ideen einfach auch da sind. Das ist ein Riesenschatz, der da entstanden ist. Und deswegen sind halt wahrscheinlich viele Lehrer und Lehrerinnen damit unterwegs. Ja.
Ein Riesenschatz war vor 13 Jahren auch das Stück Treibholz, das Sie am Rhein gefunden haben, weil damit fing alles an.
Nicht am Rhein, sondern in der Adria, mehr oder weniger, weil der im Urlaub entstanden ist, in Kroatien.
Ich hatte das romantische Bild, Sie stehen in Bonn am Rhein.
Nee, aber Kroatien ist auch romantisch.
Das stimmt natürlich.
Bisschen wärmer und halt ein Lieblingsurlaubsort seit vielen Jahren für meine Familie und für mich. Und da lag halt dieses Stück Holz. Und das hat im Grunde ja mein Leben geändert, weil dieser Balken, der dort angeschwemmt wurde, letztlich gesagt hat, der König, der da für mich schon drin war, hol mich hier raus. Und da habe ich mich dran gesetzt 3 Wochen und dieser Prozess war irgendwie sehr entscheidend, weil der nachdenklich gemacht hat, weil der sehr viel freigesetzt hat und weil der auch gleich am Anfang direkt mehrere Menschen mit ins Boot geholt hat. Insofern, weil dieses vorhin schon mal genannte Geräusch, dieses Klopfen, machte damals auch schon neugierig. Und es ist eine relativ einsame Insel, wo ich da immer hinfahre. Und da wollen alle ihre Ruhe haben im Urlaub. Da darf man keinen stören. Muss man immer aufpassen. Und dann hörten die doch halt diesen Specht, der da irgendwo in der Ecke sich verkrochen hat. Und ich habe damals halt schon erfahren, dass ich mit Menschen auf einmal in sehr guten und intensiven Gesprächen war, die ich eigentlich bisher nur eher oberflächlich kannte. Mit denen hat man so ein bisschen rumgeflaxt. Aber auf einmal ging es um ganz grundsätzliches Themen zur eigenen Würde, existenzielle Fragen. Und das waren immer so nette zeitliche Unterbrechungen. Die kamen dann natürlich am nächsten Tag wieder und wollten gucken, wie es weitergeht. Und nach 3 Wochen war der König da. Und seitdem ist das mein Lebensthema, genau.
Fügung.
Fügung. Ja, alles Fügung. Ich denke schon, dass ich da auch ein ganzes Stück weit irgendwie von Gott geschenkt worden bin. Das ist mir vom Himmel wirklich heruntergefallen und hat gesagt, Ralf, das ist jetzt deins. Und dass es mal so Ausmaße annimmt und so schöne, viele kreative Momente ausgelöst hat in meinem Leben, da kann ich einfach nur dankbar für sein, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Ich kenne viele Kollegen, Kolleginnen, die ausgebrannt sind im pastoralen Beruf, die darunter leiden, vielleicht oft auch Dinge machen zu müssen, die sie eigentlich gar nicht ihrem Charisma entsprechen. Und da bin ich schon auch wirklich in einer sehr privilegierten Situation, dass ich hier die Möglichkeit gefunden habe, mein kreatives Handeln und Tun in meinem pastoralen Alltag so zu integrieren. Und da bin ich vor allen Dingen auch meinem Chef und meinem vorherigen Chef sehr, sehr dankbar für, dass das so ermöglicht wurde.
Was gibt Ihnen Hoffnung? Unsere Abschlussfrage bei Himmelklar.
Also die Zeit ist ja irgendwie gar nicht so auf Hoffnung ausgelegt im Moment. Und alles ist irgendwie so in einer depressiven Stimmung, habe ich so den Eindruck. Ne? Jetzt die Wahl noch und alles. Aber Hoffnung macht mir im Grunde, wenn ich sehe, wie meine Könige ein kleines Stück weit die Welt verändern können. Und in ihrem Umfeld Wirkung entfalten und Menschen hoffnungsvoll in die Zukunft sehen und sich ihrer eigenen Würde nochmal bewusst werden und sicher auch nach außen schauen, was passiert woanders mit der Würde. Haben alle diese Würde, die wir so allen gleich zusprechen und die uns so geschenkt ist. Und dieses wachsam durch die Welt gehen, das ist, glaube ich, ganz wichtig in der heutigen Zeit, wo wir so viel Entwürdigung erfahren und da da möchte ich dranbleiben.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Gerne.
Der Diakon und Holzbildhauer Ralf Knoblauch war das mit König bei uns im Himmelklar-Podcast. Ihr findet mehr Folgen von uns auf himmelklar.de, auch auf katholisch.de und domradio.de. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Wünsche bis dahin eine gute Zeit. Verena Tröster sagt Tschüss.